Und ich glaube, dass diese Dinge so essentiell sind und so wichtig sind, dass wir dort etwas länger drinbleiben müssen in diesem Thema, damit wir da einen Durchbruch bekommen. Und zwar möchte ich über das reine Herz sprechen. Über das Herz. Das Herz des Menschen ist das größte Schlachtfeld im ganzen Universum. Alles dreht sich um das menschliche Herz. Okay? Jesus sagte im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, nicht das, was aus in den Mund hineinkommt, das macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das macht den Mensch unrein. Und das, was aus dem Mund herauskommt, ja, das kommt aus dem Herzen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Okay? Und in dem Zusammenhang geht es um die Diskussion mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, um die Reinigungsvorschriften in Israel. Und es war wichtig, wenn man sich Gott nahen wollte, dann gab es eine Institution damals in Israel, dass man sich gewissen Reinigungsbädern unterziehen sollte, um sich vom Schmutz zu reinigen. Wir wissen, Jesus hat die Füße der Jünger gewaschen, ja, und hat so die Aufgabe eines Knechtes übernommen, einer Sklavin, und hat dort als Diener die Füße gewaschen. So, Waschungen waren gang und gäbe im Judentum. Jesus spricht hier aber über eine inwendige, innere Realität. Das Größte, was der Teufel erreichen kann in unserer Welt, ist es, dein Herz zu besitzen. Und deswegen sendet er Dämonen, böse Geister, die Menschen besetzen. Und es wird nicht nur etwas angehaftet, sondern Herzen werden besessen. So zum Beispiel das Herz von Judas Iskariot. Die Bibel sagt, dass der Teufel in sein Herz drang. Und in dem Moment, wo er in sein Herz drang, hat er die volle Kontrolle über Judas gehabt. Vollständige Kontrolle. Die Bibel sagt, mehr als alles andere in Sprüche Kapitel 4, bewahre dein Herz, denn daraus entspringt die Quelle des Lebens. Und oft habe ich so den Eindruck, aus den Gesprächen mit vielen von euch, aber auch immer wieder kommt das so, dass ich denke, warum kämpfen wir so viel und strugglen wir so viel? Ja? Jesus hat so viel für uns getan, er hat so viel vorbereitet, der Heilige Geist ist da, er hat sein Blut für uns vergossen, wir haben es gerade gefeiert, er hat den Weg frei gemacht für ein neues Leben im Geist, und wir kämpfen und wir strugglen und wir mühen uns ab. Es muss doch eine andere Art und Qualität von Nachfolge geben, oder? Amen. Das heißt nicht, dass wir nicht in einem Krieg sind, wir sind in einem Krieg, aber der Krieg wurde schon gewonnen. Amen. Jesus ist der Sieger. Und das, was er am Kreuz für uns getan hat, ist Sieg. Er hat den Sieg vollbracht. So genauso wie er sein Blut vergossen hat für alle Menschen auf der Welt, aber nicht alle Menschen haben Anteil an dieser Vergebung. Und so ist es so, dass wir auch als Gläubige Anteil oder eben nicht Anteil haben an dem, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen haben wir diese ganze Weisheit, die wir in der Schrift haben, die uns dazu ermutigt, dass wir hineinkommen in die Wahrheit. Und wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, sagt Jesus in Johannes Kapitel 8, was passiert dann? Wenn wir bleiben werden an seinem Wort, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann, wenn ich ein wahrhaftiger Jünger bin, was folgt als Resultat? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. So, wenn wir bleiben an Jesus, wenn wir bleiben in der Wahrheit, wird diese Wahrheit, die wir erkennen, uns zu wahrhaftigen Freiheit verhelfen. Wir haben gestern ein fantastisches Seminar gehört von Isaac und Beate beim Insight. Und es ging um das Thema Lüge und Wahrheit und der Liebe zur Wahrheit. Und wie Wahrheit die Knechtschaft des Teufels löst. Weil er bindet Menschen durch Lügen. Und wir werden frei, nur wenn wir in die Wahrheit kommen. Ja? Und Jesus sagt, wenn wir bleiben werden an seinem Wort. So, was sagt sein Wort? Sein Wort sagt, dass das Herz der Ursprung des Lebens ist und die Quelle des Lebens ist. Alles, was in meinem Leben passiert, das kommt aus dem Herzen. Ja, so, ich habe oft das Gefühl, dass wir so oft kämpfen mit Gedanken, kämpfen mit einzelnen Taten, die in unserem Leben sind, aber dabei völlig außer Acht lassen, dass diese Dinge einen Ursprung haben. Und Jesus bringt das hier auf den Punkt. Er sagt, böse Gedanken haben einen Ursprung. Und woher kommen diese bösen Gedanken? Aus dem Herzen. Okay? Woher kommt falsche Zeugnisse, Lügen? Ja? Woher kommt Ehebruch? Woher kommt Diebstahl? Er sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen diese ganzen Dinge hervor. Okay, Matthäus 5 in der Bergpredigt sagt Jesus, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Halleluja. Das heißt, bevor wir Gott begegnen, reinigt Gott unsere Herzen. Er muss unser Herz reinigen, dann nur die ein reines Herz haben, kommen in die wahrhaftige, in die wirkliche Begegnung mit Gott. Und so, es geht um Herzensvorbereitung. Und ich möchte anhand dieser Predigt eigentlich zwei Fragen beantworten. Wie komme ich zu einem reinen Herzen? So, das ist die erste wichtige Frage. Und die zweite, wie bewahre ich ein reines Herz? Ja, weil die Schrift spricht davon in Sprüche, dass wir es bewahren sollen, behüten sollen. Aber wie kann ich das Herz behüten? Ja. Okay, zuerst einmal, was versteht die Bibel überhaupt unter dem Begriff Herz? Im Alten Testament, Neuen Testament, wir haben die ganze Schrift ist voll die Sache mit dem Herzen, diesem Begriff Herz. Okay, vielleicht können wir das einfach gemeinsam jetzt hier. Ja, also was versteht die Schrift, wenn sie von Herzen spricht? Worum geht es dabei? Um die Seele. Okay. Ja, weiter, lass uns sammeln. Beziehungen, was war da? Emotionen, okay. Mhm. Ja. Was noch? Ja, aber der Begriff Herz? Egoismus. Also wo der Egoismus sitzt. Ja, okay. Aha. Ja, weiter. Lass uns eine Gemeinschaft sein, die lebendig ist, die teilt, die Gefühle. Ich, mir, meiner, mich. Die Gefühle sitzen im Herzen. Okay. Ja. Das ist das Haus Gottes. Das Herz ist das Haus Gottes. Okay, Amen. Ja. Lebensausrichtung. Aha. Ja. Erika? Ja. 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 Okay, also der Antrieb, der entscheidende Antrieb, ne, die Basis für das Leben. Wer hat hier noch was gesagt? Charakter? Wer hat Charakter gesagt? Tim. Ah, okay. Der Charakter wird entscheidend im Herzen geprägt. Ziele und Wünsche sind im Herzen. Okay. Ja? Der Wille. Da hinten war noch was? Das Gleiche. Okay. Dirk? Die eigentliche Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist im Herzen. Und Dirk? Das ist das ganze Zentrum eines jeden Menschen, aus dem das Leben entspringt. Ja. Das hat nicht mit dem Organ zu tun. Obwohl das Organ Also psychosomatische, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Stress habe, dann wirkt es sich auf das Herz aus. Geistiges Leben, Zentrum des geistigen Lebens, okay. Also das Herz, zuerst mal Lev im Hebräischen, ist eigentlich nichts anderes als das Herz hier. Ne? Also man kann das auch einfach so anatomisch, ne, lokalisieren und sagen, okay, das ist jetzt das Herz, das zentrale Organ. Und worum geht es bei dem Herzen in der Funktion des Körpers? Das Herz versorgt alle Blutgefäße überall am ganzen Körper mit Leben. Was in dem Blut ist, Leben, okay? Und das Herz versorgt Warum ist das jetzt so laut geworden? Das Herz versorgt den ganzen Körper mit den wichtigen, lebensnotwendigen Nährstoffen. Ja? Also wir haben dieses Organ, dieses physische Organ, das biologische Organ Herz. Okay? Die Schrift, man kann das zusammenfassen. Ich habe jetzt mal bei Fritz Rienecker nachgeschaut in dem Bibellexikon. Und man kann es zusammenfassen unter dem Kern einer Sache oder dem Mittelpunkt, dem wesentlichsten oder dem vornehmsten Teil, der das Ganze repräsentiert. Das heißt, wenn die Bibel über das Herz spricht, spricht sie eigentlich über das Innerste in uns, was es den Menschen überhaupt gibt. Der zentrale Motor unseres Lebens. Und die Gerechtigkeit vom Himmel, die Jesus Christus uns gebracht hat, konzentriert sich auf diesen zentralen Lebensorgan. Weil er weiß, vom Leben, vom Herzen her leben wir. Und da müssen wir in diese Dimension hineinkommen und Gott um Offenbarung bitten, dass er uns erklärt, wie die Dinge zusammenhängen, damit wir wirklich Heilung erleben. Ich sage zum Beispiel ein Wort und bin erschreckt im nächsten Moment, was habe ich da gerade gesagt? Ne? Und dann strengen wir uns im nächsten Moment an. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich nicht mehr so ein Blödsinn rede. Ja? Und dann nehme ich mir das vor. Ich schaue auf die Tat. Ich habe etwas Schlechtes gesagt. Oder ich denke über dieses Wort nach. Mensch, wie kann ich so etwas eigentlich sagen? Ja? Aber das ist die Oberfläche. Das ist nichts anders als die Oberfläche. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Und aus dem Herzen wissen Herzen voll ist, davon redet der Mund. Ja? Das Herz fließt über und der Mund redet davon. Das heißt, eigentlich sollte es so sein, wenn ich merke, dass ich etwas gesagt habe, sollte ich zuerst mal stillstehen. Alarm. Warte mal, was ist gerade rausgekommen? Und das nächste ist, Jesus, was ist in meinem Herzen? Was ist in meinem Herzen? Jesus, offenbare mir, zeige mir, was ist in meinem Herzen? Wieso rede ich solche Dinge? Oder ich tue etwas und es schockiert mich. Wie konnte ich so etwas tun? Weil das Gewissen arbeitet in uns, ja, und der Heilige Geist ist in uns und gibt Zeugnis. Und wenn ich gläubig bin und wiedergeboren bin, dann komme ich hinein in eine sehr, sehr starke Empfindsamkeit gegenüber Sünde. Ja? Uns werden Dinge bewusst, die vorher total verdeckt waren. Ja, es war einfach alles unter der Oberfläche, es war alles so ein Wischiwaschi. Auf einmal kommt der Heilige Geist in unser Leben und die Offenbarung des Wortes Gottes. Und wir werden sensibel auf diese Dinge. Aber hier möchte der Heilige Geist anknüpfen. Er zeigt uns die Dinge nicht, um uns fertig zu machen, sondern um uns frei zu machen. Ja, denkt an das, was Jesus in Johannes 8 gesagt hat. Ich offenbare euch die Wahrheit mit einem Zweck, um euch frei zu machen. Die Wahrheit macht euch frei. Amen. So, es geht also um das Herz des Menschen. Und man kann sehr tief in dieses Thema hineingehen. Es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen, die man jetzt heranziehen kann und die man sich anschauen kann. Aber so als Beispiel, wir haben zum Beispiel Niedergeschlagenheit ist eine Sache des Herzens. Ein Mensch ist niedergeschlagen und traurig, erfüllt mit Trübsal, weil sein Herz trübe ist. Sein Herz ist traurig. Und er kann lachen, und da unterscheide ich von der Seele zu dem Geist, zu dem Inneren. Ich glaube, dass die Seele so eine Art Vorstufe ist zum Herzen. Ja? Sodass das Herz noch viel tiefer ist als die eigene Seele. Ja? Und ich kann mich seelisch freuen, ich kann Glücksgefühle empfinden, ich kann ein tolles Frühstück gehabt haben, die Sonne scheint draußen und ich kann immer noch tief betrübt sein in meinem Herzen. Warum? Weil Betrübnis und Traurigkeit mein Herz erfasst hat. Okay? Und weil es mein Herz erfasst hat, kontrolliert es mich. Alles, was ich tue, ist Trübheit und ist Niedergeschlagenheit. Okay? Dann Schrecken kann ein Herz erfassen. Wenn jemand eine traumatische Situation erlebt hat, ich hatte einige Gespräche mit unseren Flüchtlingen hier die letzte Zeit, da ist ein Trauma in ihrem Leben. Die Seele hat Dinge gesehen und Dinge gehört, die sie niemals hätte sehen sollen und hören sollen. Ja? Die Bibel sagt, dass Petrus, in Petrus heißt es, sie quälten ihre Seele mit dem, was sie sahen, dort in Sodom und Gomorra. Ja? Wir schreiten durch diese Welt und da ist Dunkelheit auf der Erde und überall Zerstörung, Mord, Tod und grausame Qualen, die Menschen durchleiden. Und sie sehen diese Dinge, die Seele sieht es, der Mensch sieht es und es dringt ein. Es dringt ein ins Herz. Das blendet irgendwie ziemlich hier. Ich bin voll geblendet hier. Mit der Herrlichkeit. Also es dringt in den Menschen ein. Und in dem Moment, wo es in den Menschen eindringt, ist es ein Riesenproblem. Auch Depressionen. Woher kommen Depressionen? Depressionen sind nicht eine Sache, dass ich einfach nur über etwas nachdenke und ich bin über etwas enttäuscht oder ich bewege etwas in meinen Gedanken. Darum geht es nicht bei Depressionen. Bei Depressionen ist etwas, eine Schwermut, die ins Herz fällt. Es kontrolliert dein Herz. Ja? Etwas ist in deinem Herzen. Und so kann auch Schrecken im Herzen wohnen, eines Menschen, der sehr viel Übel gesehen hat und erlebt hat. Und dann können wir in die Psychotherapie gehen und sagen so, ja, hast du darüber nachgedacht, hast du dies und jenes und das. Und der Mensch geht raus und merkt, mein Herz ist immer noch krank. Ja? Mein Herz ist immer noch beschädigt. Immer noch ist der Schrecken und die Trübsal in meinem Herzen. Okay, im Herzen wohnt die Freude, Johannes 16, Vers 22. Das Denken findet im Herzen statt. Und Planen, ne, Sprüche 16, Vers 9. Was der Mensch denkt und plant in seinem Herzen. Okay, was ist denn das, der Unterschied zwischen einem Denken und Planen, den jetzt ein Ingenieur tut, sag ich mal so, wenn er sich hinsetzt und eine Konstruktion baut? Oder zwischen dem Meditieren und Denken und Planen im Herzen? Ja? Ich glaube, dass dieses Denken des Herzens eine intuitive Denkstruktur ist. Ganz tief im Menschen. Also es ist etwas, was du innerlich bewegst, ob bewusst oder nicht bewusst. Du bewegst es in dir. Es ist ein Denken des Herzens. Es ist viel tiefer als oberflächliche Gedankengut, das wir so mit uns mittragen. Ich denke über den Tag nach. Wie kriege ich meinen Tag organisiert? Wie kriege ich die Kids zur Schule? Wie kriege ich irgendwie den Einkauf organisiert? Dann habe ich hier mein Haus. Wie kriege ich das mit dem Garten hin? Das sind alles Gedanken. Aber hier geht es nicht um diese Art von Gedanken, sondern es sind Gedanken des Herzens, die sind viel tiefer. Ja? Im Herzen finden Menschen Raum. 2. Korinther 7, Vers 3, Paulus schreibt zu den Korinthern und sagt, hey, gib mir Raum in eurem Herzen und ihr legt mir am Herzen. Und wir kennen das aus dem Sprachgebrauch, na, du liegst mir sehr am Herzen. Das heißt, du bist nicht eine Person von 100 oder von 1000 für mich, sondern du gehst mir sehr nahe. Die Gedanken, die ich über den Menschen habe, sind mir sehr nahe. Sie bewegen mich tief innen. Ja? Und so dementsprechend ist auch die Enttäuschung, wenn dieser Mensch mich enttäuscht oder etwas schief geht. Ja? Dann ist die Betrübnis im Herzen. Ja? Der Wille ist im Herzen, das haben wir auch schon einige gesagt gerade, Festigkeit und Entschlossenheit. Warum sind Menschen so unentschlossen? Warum unsicher? Ja, was die Zukunft angeht, was ihr Leben angeht. Ja, und sie können keine Entscheidung treffen. Es ist schwierig. Manche Menschen kommen in eine Situation, ja, wo etwas im Herzen ist, das sie unfähig macht, Entscheidungen zu treffen. Und völlig überfordert, sogar bei Kleinigkeiten. Willst du das oder willst du das? Keine Ahnung. Ja, orientierungslos. Unsicherheit im Herzen. Unentschlossenheit, letztendlich wurzelt sie in einer Unfestigkeit des Herzens. Ja? Dann zum Beispiel unfest zu sein im Hinblick auf die Wahrheit. Ja? Paulus spricht darüber im Hebräerbrief. Na? Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Hebräer 13, Vers 9. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen haben mit ihnen und die mit ihnen umgingen. Ja? Das Herz wird fest durch Gnade. Und er sagt, das ist das, was ihr braucht. Das ist das, was ihr braucht, um unterscheiden zu können, ist eine Lehre von Gott, ist sie nicht von Gott, ist es die Wahrheit, ist es nicht die Wahrheit. Es sind nicht Denkprozesse, kognitive Denkprozesse in meinem Kopf, ja, sondern es ist das Herz, das die Wahrheit kennt, das Herz, das die Wahrheit spricht. Amen. So selbst das Unterscheidungsvermögen sitzt im Herzen. Dann Weisheit und Torheit des Herzens. Jemand kann im Herzen weise sein oder eben Tor sein. Meine Wünsche, Hoffnungen, ja, Halleluja. Okay, das ist das, was zu dem Herzen gehört. So, wie komme ich zu einem reinen Herzen? Ne, das Problem ist nicht an der Oberfläche, es ist im Inneren des Menschen. Da ist das Problem. Und deswegen, der neue Bund hat alles vorbereitet, sodass dieses Himmlische und das, was Gott getan haben möchte, in den Herzen, im Innersten, im Motor des Lebens aktiviert wird. Halleluja. Und da möchte Gott hineinreichen, auch heute an diesem Gottesdienst. Er möchte hineinreichen an diese verborgenen Orte. Er möchte hineinreichen an diesen Motor, an die Quelle, an die Wurzel deines Lebens. Und dort will er etwas ganz Entscheidendes tun. Ja? Wie komme ich zu einem reinen Herzen? Wir haben die Verheißung, die hatte ich letztes Mal erwähnt, aus Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben. Halleluja. Ein neues Herz geben, nicht nur restauriert, neu. Und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. So, der Prophet Hesekiel sieht etwas prophetisch über eine Zeit, die kommen wird in der Zukunft. Und in Apostelgeschichte haben wir das gefeiert, dass der Heilige Geist gekommen ist und die Herzen erfüllt hat und die Herzen transformiert hat. Und das ist auch der einzige Weg, wie das Herz neu wird. Amen. Es kann nicht anders gehen. Aber wie genau passiert das? Wie genau passiert das? 2. Korinther 3, ich hatte darüber gesprochen, über den neuen Bund. Paulus spricht hier zu den Korinthern über den neuen Bund, über die Herrlichkeit des neuen Bundes. Und er sagt, ihr seid ein Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Durch den Dienst derer, die Gott eingesetzt hat, durch die Apostel. Das heißt, der Geist bedient sich der Wahrheit, also der Worte Gottes. Deswegen ist es wichtig, die Bibel zu lesen. Es ist wichtig, sie nicht nur zu lesen, sondern darüber zu meditieren. Ja, in ihr zu baden letztendlich, zu graben, zu forschen und die Wahrheit wirken zu lassen. Ja. So, es ist also der Geist und das Wort. Und es ist auch der Dienst von Menschen, die Gott eingesetzt hat. Und damit hält er uns in der Abhängigkeit. Also du kannst dich zurückziehen irgendwo auf einen Berg. Du kannst dort Monate verbringen. Und das ist auch gut, Halleluja. Schön, solche Zeiten mit dem Herrn zu haben. Aber er wird sagen, ich habe einen Leib und den habe ich unterschiedlich begabt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Berufungen und Begabungen und ich habe Lehrer eingesetzt und Evangelisten eingesetzt und ich habe Hirten eingesetzt und ich habe Apostel eingesetzt und die Leute habe ich in den Leib hineingetan. Und du, damit du in die vollkommene Mannesreife kommst, damit du ein vollkommener Gläubiger bist, und verwandelt wirst in die Herrlichkeit Christi. Du brauchst diese Dienste. Okay? Gott hat mich in die Abhängigkeit gesetzt. Deswegen gibt es keine Nachfolge, es gibt kein Christsein alleine mit mir und Bibel-TV. Okay? Ich meine, das ist auch ein Dienst, den man dort sehen kann. Aber es braucht viel mehr als das. Es braucht die kontinuierliche Korrektur von Brüdern und Schwestern, die mit mir gemeinsam unterwegs sind. Es braucht die kontinuierliche Ermutigung. Es braucht den Zuspruch. Es braucht den Christus in den anderen. Ja? Und der Heilige Geist gebraucht das und er gebraucht das Wort Gottes. Und all diese Dinge, die er selbst eingesetzt hat, das sind Werkzeuge, die er selbst eingesetzt hat. Und die gebraucht Gott und die will Gott gebrauchen, um mich zu transformieren, mich zu verändern. Halleluja. Amen. Ja, Amen, es ist der Heilige Geist und er tut das Entscheidende in den Herzen. Aber wir wissen aus den Dienst der Aposteln, sie lehrten täglich und sie waren täglich zusammen. Und die erste Jüngergemeinschaft war eine Lebensgemeinschaft, die im Alltag stattfand. Amen. Und wenn ich wachsen möchte, muss ich mich selbst in einen Ort verpflanzen, hineinbegeben, wo diese Art von intensiver Jüngerschaft und Miteinander und Lebensgemeinschaft stattfindet. Ja? Okay, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Halleluja. Der Heilige Geist ist der Schlüssel und das, was der Heilige Geist übermittelt, ist die Liebe Gottes. Ja? So, es heißt, in Kontakt zu kommen mit dem Heiligen Geist, in Kontakt zu kommen mit seinem Wort, in Kontakt zu kommen mit Brüdern und Schwestern, die für einen beten, die inspirierte geistliche Worte einem zusprechen. Das ist der Weg, hineinzukommen in diese Neuheit des Lebens. Halleluja. Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich geredet habe. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Die Jünger waren um Jesus herum und allein, dass sie ihn reden gehört haben und sie sagten noch nie im Leben, nein, niemand hat solche Worte wie du. Ja? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und sie waren die ganze Zeit um Jesus herum und sie hörten sein Wort. Sein Wort aus Geist und sein Wort aus Leben. Und er sagt, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ja? Das heißt, sie wurden gereinigt durch das Wort von Jesus. Okay? Halleluja. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Warum ist das mit dem Sound so komisch? Das ist irgendwie so ein Hall. Okay. Oder ich höre das so komisch hier. Gut, machen wir weiter. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es durchdringt, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Halleluja. So, dein Schlüssel für ein reines Herz ist das Wort Gottes und ist der Geist Gottes. Das heißt, ich bin verbunden im Gebet mit Gott, ja, und ich bin verbunden mit seinem Wort. Okay? Und wir als Christen, wir können hineinkommen in einen Wandel, wo wir keinen Bezug mehr haben zur Bibel und zu seinem Wort. Und es geht nicht nur um Wissen über Jesus. Lass mir eine Frage stellen. Was für einen Zugang hast du zur Bibel? Was bedeutet dir die Heilige Schrift? Wie wichtig? Reden? Reden mit Gott. Ja? Das, was aufgeschrieben ist, so sagt die Heilige Schrift, das ist für uns aufgeschrieben. Jesus ist das Logos. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ist von entscheidender Bedeutung. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich habe oft in Gesprächen mit Menschen, die sagen so, oh, wir wollen anderen Gottesdienst, wir wollen nur Lobpreis machen. Lest die Bibel. 1. Korinther 12, die Geistesgaben. Fast alle Gaben sind mit Worten verknüpft. Fast alle Geistesgaben sind mit Worten verknüpft. Worte haben Vollmacht, Worte haben Macht. Sie zerstören oder sie schaffen Leben. Und die Bibel sagt, werdet voll des Heiligen Geistes, Epheser 5, indem ihr zueinander, was? Singt. Indem ihr zueinander redet. Redet. Und was sollen wir reden? Ja, geistliche Lieder, Psalmen, Lobgesänge. Ne? Ein geistliches Lied ist nichts anderes als ein Lied. Ich liebe dieses Wort Pneumatikos im Griechischen. Es ist das von Pneumatik, ja, ein pneumatisches Getriebe, wo Luft die ganze Zeit rein und raus geht. Ne? Ja, das ist das geistliche Lied, das ist das inspirierte Wort. Und mit dem müssen wir Gemeinschaft haben. Und das finden wir in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Menschen sprechen durch den Geist Dinge in mein Leben. Psalmen sind inspirierte, nichts anderes als diese Psalmen hier, diese 150, die wir haben. Das sind diese Psalmen. Ne? Habt ihr schon gelesen, ne? Epheser 5. werdet voll des Geistes, berauscht euch nicht mit Wein, werdet voll des Geistes, ne? Indem ihr das und das und das und das tut. Ja? Und da gibt es eine ganz klare Anweisung, wir sollen Psalmen verwenden. Psalmen ist geschriebenes, göttliches Wort. Lobgesänge sind Lieder, die vom Heiligen Geist eingehaucht sind. Ja? Und dann gibt es noch das geistliche Lied. Was ist denn das geistliche Lied? Ja? Paulus sagt, ich will beten im Geist und ich will beten mit dem Verstand. Ja, ich will singen im Geist und ich will singen mit dem Verstand. Und ich weiß, die meisten von uns sind daran gewöhnt, mit dem Verstand zu singen. Aber es gibt noch ein anderes Singen. Es gibt diesen Sprachengesang. Es gibt das Singen in anderen Zungen. Singen im Geist. Ja? Du verstehst nicht, was du singst. Du singst einfach. Du machst Töne und du weißt gar nicht, wo die herkommen. Selbst bei den musikalisch Unbegabten von uns, da kommt einiges raus, wenn der Heilige Geist euch erfüllt. Ja? Und ich habe das erlebt. Ich war mit einem zusammen, der unterwegs, und wir haben das Evangelium verkündigt, und er hat nichts mit musikalischen, also da ist nichts an Begabung. Aber wenn er angefangen hat, in Sprachen zu singen, da konnte ich das neben ihm richtig gut aushalten. Ja? Also der Heilige Geist ist in uns, er erfüllt das Herz. Ein transformiertes christliches Leben ist ein Herz unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Halleluja. Es ist ein Herz unter der Herrschaft von Jesus. Es ist ein Herz unter der Herrschaft der Gnade. Halleluja. Singt in Gnade. Singt lieblich. Singt unter der Herrschaft von Jesus. Unsere Herzen, das ist das Schlachtfeld, um das ich mich die ganze Zeit kümmern muss. Es ist wie ein Ackerfeld. Jesus sagt, das Wort Gottes in Matthäus 13 ist wie ein Samenkorn, das ausgesät ist. Und dieses göttliche Samenkorn, das die Power hat, neues Leben hervorzubringen in meinem Herzen, in meinem Leben. Dieses Samenkorn ist göttlich, es kommt von Jesus selbst. Aber er sagt, je nachdem, wie das Erdreich beschaffen ist, dementsprechend wird es Frucht hervorbringen oder eben keine Frucht hervorbringen. Und er sagt, es gibt den steinigen Boden, das sind die Menschen, die oberflächlich sind. Ja? Immer bei jeder Predigt, Halleluja, oh, praise the Lord. Ja? Und dann fahren sie nach Hause. Was hat der denn jetzt gepredigt? Keine Ahnung. Vergessen. Dann gibt es die Menschen, die wieder einen Weg sind. Ne? Also die unter Dornen gesät wurde. Ja? Also Gestrüpp. Und Jesus spricht über die Sorgen und der Betrug des Reichtums. Und diese Dinge, die dringen ein in das Herz, in das Erdreich. Und dieser Ackerfeld, dieses Erdreich ist das Herz des Menschen letztendlich. Der Same Gottes hat Potenzial, Power, Leben und Geist. Aber Jesus sagt, es sind einige, die sind wie ein Stein, da fällt es wie auf einen Stein. Bei einigen ist es wie unter die Dornen und bei anderen ist es auf das gute Erdreich. Ja? Und Sorgen sind eine ernste Sache. Sorgen stehlen den göttlichen Samen in uns. Sie ersticken das Göttliche in uns, in unserem Herzen. Und jetzt geht es um das Thema, wie kann ich mein Herz bewahren? Ja? Wie kann ich mein Herz bewahren? Und das heißt, zu wachen, darüber zu wachen, was ich in mich aufnehme. Ja? Darüber zu wachen, was ich schlucke. Was ich aufnehme, was ich esse, welchen Gedanken lasse ich zu und welchen lasse ich nicht zu? Wie fallen Dinge in unser Herz? Also wir haben gerade hier gehört von Jesus, es sind Sorgen, es ist der Reichtum. Das heißt, Menschen befinden sich in einer Lebenssituation, wo sie sich extrem viele Sorgen machen. Es ist etwas, was nicht aus ihrem Herzen kommt, es ist etwas, was von außen auf sie zukommt. Meine Rechnung, die nicht bezahlt ist. Ne? Meine Firma, ne, Joel. Oh, wie soll das werden? Ne? und hast gerade so eine richtige Powerpredigt gehört vom Heiligen Geist, kommst nach Hause, setzt dich an den Tisch. Oh Mann, sind das viele Rechnungen. Und ich habe kein Geld. Und dann, ne? Also Dinge, die von außen kommen und mich besetzen und versuchen einzudringen in mein Herz. Und darüber gilt es zu wachen. Ich kann darüber wachen, was lasse ich an mich ran? Das haben wir im Sprachgebrauch, im Deutschen haben wir das auch. Was lasse ich an mich ran, was lasse ich nicht an mich ran? Und so, du kannst eine Distanz zu deinen Sorgen entwickeln oder zu deinen Problemen entwickeln. Du verleugnest es nicht. Ich habe wenig Geld und da sind viele Rechnungen. Das ist einfach Fakt. Aber du kannst entscheiden, lasse ich das an mein Herz ran oder nicht. Und es ist eine Strategie des Teufels, immer wieder dich in Probleme zu bringen, die wiederum Gott benutzt zum Vorteil seines Königreiches, weil er sich dann wieder verherrlichen kann in dem Problem. Ja? Aber er sendet die Probleme in dein Leben. Und wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht so Wächter haben, so richtige Türsteher, ne, vor unserem Herzen. Hey, ne, du kommst hier nicht rein. Wer bist du? Ja? Also Sorgen können unser Herz besetzen, aber auch der Teufel kann so weit an uns herankommen, dass er ins Herz kommt. Krass. Aber auch Christen können vom Teufel besetzt werden. Der Heilige Geist ist ja niemand, der sich einem aufdringt. Er ist sanft und er ist wie ein Gentleman, er ist freundlich. Er steht vor der Tür und klopft an. Darf ich eintreten? Ne? Früher immer diese Bibelstelle gedacht, wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, dachte ich immer an Evangelisation. Ja? Billy Graham. Ja? Der Herr steht jetzt an deiner Tür. Aber in Offenbarung richtet der Apostel Johannes das an die Christen. Er sagt, ich stehe an deiner Tür. Jesus steht an deiner Tür. Und so jedes Mal steht Jesus erneut vor deiner Tür, den du entweder öffnen kannst oder dich verschließen kannst. Und dieses Öffnen und das Verschließen ist ein Öffnen des Herzens oder ein Verschließen des Herzens. Halleluja. Und wenn ich mein Herz öffne für göttliche Weisheit und es dringt ein in mein Herz, werde ich merken, ich bin weise. Und es ist keine Sache, oh, ich bin zu doof oder ich schnall's nicht, mein IQ ist nicht so hoch. Es ist keine Sache des Verstandes. Es ist nicht etwas, was oberflächlich im kognitiven Bereich passiert. Es ist etwas, was eindringt in das Innerste, in den Motor deines Lebens und dort dich kontrolliert. Halleluja. Und ich weiß ganz genau von vielen Situationen, wo ich mich nicht entscheiden konnte und unsicher war. Aber diese Unsicherheit kam nicht vom Heiligen Geist, sondern dass der Feind mich da hineingebracht hat, indem er Dinge in mein Herz getan hat. Und wenn du sagst, oh, mein Herz ist ein Problem. Ja, es gibt einen Ausweg. Es ist der Heilige Geist, es ist die Wahrheit, das Wort Gottes, ja. Und er hat noch einen dritten Punkt gehabt, oh, wichtig. Ja, also der Heilige Geist, die Wahrheit, Jesus. Okay, er bringt es gleich habe ich es. Das sind die wichtigsten Sachen, der Heilige Geist und die Wahrheit. Also das Wort Gottes muss hineinkommen in mein Herz, ja. Okay, also es geht darum, was lasse ich in mein Herz rein? Und dieser eine Ackerboden ist gekennzeichnet durch Sorgen und durch den Reichtum. Ne? Oh Mann, bei Mediamarkt, da haben sie einen, boah, 2 Meter Bildschirm, ne? Und immer das Neueste haben wollen, das neueste iPhone, immer wieder. Und da gibt es so viele Versuchungen. Und es ist keine Kleinigkeit, denn diese Sache, der Reichtum in der westlichen Welt, hier in Europa, in Deutschland, sie killen Christus in dir. Sie killen nicht Christus, aber Christus in dir. Ja? Jesus hat den Sieg. Es ist vollbracht, aber ist es auch für dich vollbracht? Es liegt an dem, wie du dich öffnest gegenüber dem, was dort passiert ist. Ja? Jesus hat alles getan, er hat alle Flüche getragen, aber wie viele Menschen leben unter einem Fluch? Ja, weil es kraftlos bleibt durch Unglauben. Okay? So, es geht also um Reichtum und dann sagt Jesus, da gibt es das gute Erdreich. Das Wort kommt, es dringt ein und dann gibt es 30, 60 und 100-fach. Ja? Je nachdem, wie es beschaffen ist. Früher dachte ich immer Prädestination, Vorherbestimmung. Die einen sind die bösen Herzen, die anderen sind die guten Herzen. Zack, bam, keiner kann was dagegen machen. Ich bin natürlich ein böses Herz, weil ich kriege die Dinge nicht geschissen in meinem Leben. Ich liebe zu wenig, ich bin zu unfreundlich, ich bin nicht sanft genug, ich habe das nicht, ich habe dies nicht. Also muss ich ein böser Acker sein und das war's. Und dann bin ich wie ein Sklave gefesselt dort im Untergang. Für mich gibt es keine Hoffnung. Und da haben wir wieder den Teufel ausgetrickst mit biblischem Vokabular. Ne? Völlig ausgetrickst. Ab in die Niederlage, Abstellgleis. Ne? So, aber worum geht es? Es geht um das Erdreich, das ich selbst bereiten kann. Ich kann mein Herz vorbereiten, indem es ein fruchtbarer Boden wird. Und je nachdem, wie es beschaffen ist, kann ich selbst dazu beitragen, ob es 30, 60 oder 100-fach Frucht bringt in meinem Leben. Ja. Und dieses Thema der Herzensvorbereitung ist eine Bereitung der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus. Und ich weiß, ihr habt das schon millionenmal gehört. Ja, ihr müsst die Bibel lesen, ihr müsst dies machen, jenes. Und darum geht das gar nicht. Es geht nicht nur das Lesen an sich. Ich habe das Mittwoch im Hauskreis erzählt. Die Juden haben den Schriften geforscht, Tag für Tag. Und er sagt, ihr meint in diesen Dingen das ewige Leben zu finden, aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Ich als Lebendiger, auferstanden später, als Lebendiger bin unter euch. Ich bin Gott unter euch. Aber ihr verachtet mich, ihr habt keine Gemeinschaft mit mir, ihr kommt nicht zu mir. Ja? Sondern ihr bleibt dort bei diesem Biblizismus. Und der Biblizismus ist nicht von Gott. Ja? Können mit Menschen reden, sie, wenn du sagst, wie geht's dir, dann kommen da nur Bibelworte raus. Nur Bibelworte raus. Dann sage ich, okay, ich habe es verstanden, dir geht's beschissen. Alles klar. Gut. Es ist so eine scheinheilige Frömmigkeit und wir sind da drin groß geworden in diesen komischen Kanaan. So einem frommen, sehr frommen Umfeld, wo aber nichts anderes ist als Religion. Ja? Und da müssen wir herausbrechen zu einem realen Leben. Und deswegen, Jesus hat so viel Kampf und Mühe gehabt mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten. Er sagt, das ist alles äußerlich. Ihr seid getünchte Gräber. Äußerlich schön, innen tot. Innen tot. Das Herz ist voller Gift. Bringt hier eine Frau zu mir, die ihr beim Ehebruch ertappt habt. Und in eurem Herzen sehe ich 10 Frauen, ja, mit denen ihr fremdgegangen seid. Ne, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein, weil er in ihre Herzen gesehen hat. Ne? Und das ist das Königreich. Das Königreich wird in den Herzen aufgerichtet und ich darf dort hinein durchbrechen. Ich weiß, es ist spät, aber es ist ein wichtiger Punkt, den ich noch weitergeben möchte. Jetzt nämlich die Beschneidung des Herzens. Okay? Römer 2, Vers 28 bis 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen. Halleluja. Und jetzt heißt es dort im Griechischen en, aber das en kann man immer, je nachdem wie der Kontext ist, mit durch übersetzen oder im. Ne? Aber hier passt es eigentlich eher mit durch. Durch den Geist und nicht durch den Buchstaben. Okay? Also die Beschneidung des Herzens passiert nicht durch den Buchstaben, durch ein äußerliches Gesetz, sondern es ist etwas, was Gott an deinem Herzen vollzieht. Und in Kolosser Kapitel 2, Vers 11 bis 12 erklärt er das nochmal, was das für eine Beschneidung ist. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Und jetzt kommt's. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Was ist denn die Beschneidung des Christus? Was ist die Beschneidung von Jesus? Ja? Er sagt, ich muss mit einer Taufe getauft werden. Und wie graut mir davor, bis sie vollbracht ist. Jesus wurde durch Tod und Auferstehung getauft. Und deswegen, die Taufe ist nicht nur etwas Einmaliges in meiner Vergangenheit, bei mir ist es schon 2002, 17 Jahre her. sondern die Taufe ist eine Taufwahrheit. Ich lebe in der Taufe. Ja? Jesus ging in den Tod und er starb dort am Kreuz. Er gab sein Leben bewusst in den Tod. Und das, auch wenn es jetzt hart klingen mag, ich weiß, ich bin bekannt als ein harter Typ Preacher. Ich werde also meinem Ruf gerecht. Nein, es ist das bewusste, die bewusste Entscheidung zu sterben in Christus. Halleluja. Okay? Und zwar, Paulus sagt, ich sterbe täglich. Ich sterbe täglich. Und das wurde auch nochmal, nochmal beschleunigt durch die Misshandlungen, durch die Nötigungen, weil er immer in Lebensgefahr war. Sein Leben war immer wieder dem Tod ausgeliefert. Aber dieser Punkt, dass mein Herz beschnitten ist und nämlich durch das Ablegen des Fleisches, durch meinen Sterben mit Christus. Und das ist nicht einmalig, ihr seid mit ihm begraben in der Taufe. Es ist eine Realität, in der ich lebe. Ich bin getauft worden, aber ich bin auch noch in der Taufe. Ja? Ich bin begraben in der Taufe mit Jesus. Mein alter Mensch, mein eigenmächtiges Leben ist abgeschnitten, ist gestorben, ist abgelegt. Ja? Und dann, und in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkungen Gottes. Und das ist die Beschneidung des Christus. Okay, hast du so etwas schon mal erlebt? Hast du es erlebt, dass Gott dein Herz beschneidet? Und es kann sich anfühlen wie Verlust. Es muss sich anfühlen wie Verlust. Es ist etwas, was wehtut. Ja, ich meine, wir wissen das, ne? Die alttestamentliche Beschneidung, die tat weh. Es war Schmerz, aber es ging darum, dass eine Trennung passiert. Das Wort Gottes ist lebendig und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, es dringt bis aufs Innerste deines Lebens ein. Ja? Und es scheidet Licht von Dunkelheit. Ja? Es entfernt das Böse. Ja? Und das ist das, was das Wort Gottes macht, sobald es auf ein offenes Herz fällt. Können wir ein Beispiel nehmen, lass uns das ganz praktisch machen. Ja? Jetzt lesen wir die Bibel, ich habe jetzt meine stille Zeit, weißt du? Wir lesen jetzt die Bibel. Matthäus 5, wollen wir die harten Stellen rausholen. Ne? Matthäus 5. Die Bibel sagt in den Sprüchen, wer auf das Gesetz des Herrn nicht hört, dessen Gebet ist ein Gräuel. Lass mal drüber nachdenken. Wenn ich darauf nicht höre, dann ist mein Gebet ein Gräuel vor Gott. Weil das ist offenbart, ja? Und ich höre nicht auf das, was offenbart ist. Jesus ist das Wort, er ist das Logos, er ist nicht das Rhema, das in die Situation spricht, er ist das Allumfassende, er ist die allumfassende Wahrheit, die jeden Menschen auf dieser Erde betrifft, nicht nur die Christen. Er ist die Wahrheit. Und wenn ich mich dem widerstehe dem, was ich hier lese, widerstehe ich Jesus selbst. Ich widerstehe Gott selbst. Ja? Matthäus 5. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, Vers 11, und verfolgen und jedes lügnerische, jegliche böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Er sagt, er nennt uns glückselig, die wir verfolgt werden. Und ich merke so, oh, oi, Verfolgung? Was? Nee, ist nichts für mich. Ja? Man struggelt damit, man kämpft damit, man denkt voll an die vielen Open Doors Berichte, ne, die man gelesen hat, ne, und was alles mit mir passieren kann und wen sie misshandelt wurden. Sagst du, hä? Nee, ich lehne es ab, ich stoße es ab. Ja? Und das ist ein kritischer Moment. Öffne ich mich jetzt für die Wahrheit? Weil das ist die Wahrheit. Die Wahrheit nennt Menschen glückselig, die verfolgt werden und gegen die lügnerisch geredet wird. Das kann doch nicht wahr sein, die erzählen Dinge über mich und ich reg mich die ganze Zeit über alles Mögliche auf. Komm unter die Wahrheit, komm unter das Wort Gottes. Fang an, das Wort zu empfangen und es zu akzeptieren. Du bist glückselig. Halleluja. Fang doch an, dich zu freuen, dass sie über dich schlecht reden. Fang doch an, dich zu freuen, dass sie dich verfolgen. Halleluja. Und so kann ich also dem Wort Gottes Raum geben in meinem Herzen oder ich kann mich verschließen. Aber ein gut gemeinter Rat von mir, und wir sind alle unter einem Joch, ne, es ist das Joch von Jesus. Ne? Lass das Wort Gottes dich zerbrechen. Es ist wie ein Hammer. Boom. Auf Stein. Knack. Ja? Lass das Wort Gottes dich zerbrechen. Hör auf, wegzulaufen von der Wahrheit. Ja, es kann sein, dass Menschen dir etwas Böses antun werden, wenn du Jesus nachfolgst. Ja, es kann sein, dass du sterben wirst auf dem Missionsfeld. Wenn wir mit InterCP zusammenarbeiten, dann sind wir uns dessen bewusst, dass Menschen dort auf dem Missionsfeld sterben könnten. Es ist nicht so, ja, Gott wird uns schon beschützen, alles in Ordnung. Das wird schon laufen. Gerade zur jetzigen Zeit werden so viele Menschen weltweit verfolgt wie nie zuvor auf dieser Erde. Ja? Und wir wissen, diese Dinge müssen kommen. So, jetzt eine entscheidende Frage an dich und an mich. Ich zitiere Jesus. Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt die Verheißung, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Halleluja. Okay, wer will Ruhe haben in seiner Seele? Ich war mein Leben lang unterhasst, ich will Ruhe. Shalom. Er sagt, lernt von mir. Lernen bedeutet, immer mehr zu verstehen, immer mehr zu begreifen. Ja? Ich darf in der Sanftmut wachsen, in der Demut wachsen, ja? Von Christus lernen. Und mehr wird sein Joch mein Joch. Halleluja. Und zu seinem Joch gehörte es, an Orten zu sein, wo er nicht hingehen wollte. Aber wo er hingehen musste. Ja, so entgegen der Selbstverwirklichung in unserer Welt. Verwirklich dich selbst. Finde deinen eigenen Weg. Mach das, was dir Spaß macht. Sorry. Kreuz. Das stirbt. Das Ego stirbt, die Selbstverwirklichung stirbt. Das Karrieredenken stirbt, auch unter den Christen. Na, dann sieht man bei YouTube diese ganzen Predigtkanonen. Ne? Dann denkt man so, ich will auch so werden wie der. Ich will auch Menschen die Hände auflegen und dass sie dann in Tausenden zu Boden gehen unter der Kraft Gottes. Ja? Oder andere Vorstellungen, die wir so über uns haben. Auch hier, das Karrieredenken ist finito. Kaputt. Mein Leben gehört Jesus. Und wenn ich diese Beschneidung des Herzens erlebt habe, komme ich hinein in eine Freiheit. Ja? Und das Herz ist frei, alles zu tun. Und die Liebe Gottes wird so rein sein wie nie zuvor. Weil ich diesen Kanal angezapft habe für die Liebe Gottes und ich begehre diese Liebe mehr als alles andere in dieser Welt. Weil ich denke mal, warum sind wir so kraftlos? Hat nicht jeder von uns das gleiche Angebot? Ja, jeder von uns hat das gleiche Angebot. Aber wir ziehen unterschiedlich. Okay? Es ist wie so ein Behälter voll Wasser. Und der eine zapft mit so einem Hahn und der andere zapft mit so einem kleinen Hahn. Ja? Wir ziehen unterschiedlich von der Liebe Gottes. Und deswegen haben wir unterschiedlich starke Konsequenzen und Früchte in unserem Leben. Und wir können Dinge aushalten auf unterschiedlichem Maß. Deswegen, wenn deine Beschneidung vollzogen ist im Herzen, Wenn du dich Christus völlig ausgeliefert hast, wirst du von ihm ziehen. Boah, und da kommen Ströme vom Himmel, die sind unglaublich. Ja? Eine Liebe, und ich werde voll dieser Liebe. Aber wenn ich dann noch hier daran ziehe und daran ziehe und daran ziehe und dann nochmal hier ein bisschen Jesus, ne, dann ist das geistliche Vermischung. Und geistliche Vermischung in Israel war der Untergang von Israel. Ja? Und das hat Gott im Alten Testament getan, damit wir im neuen Bund daraus lernen, ne, damit wir verstehen, wie die Dinge funktionieren. Deswegen zapf Jesus an als einzige Quelle. Halleluja. Ich gehöre dir, du bist mein Leben. Du bist mein Leben und mein Sterben. Amen. Wer kann das mit seinem Herzen bestätigen? Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Halleluja. Und dann erlebe ich die Power Gottes in meinem Leben. Nie wieder Depression. Ja? Wie Josef, stecken den in die Grube? Kein Problem. Da ist immer ein Weg. Sie stecken dich in den Knast, sie machen alles Mögliche mit dir und deine Freude ist immer stärker. Halleluja. Preis den Herrn. Ne? Diese Freude, dieses Königreich, diese Liebe, es wächst und es wird so dominant in deinem Leben, weil du diese Quelle als einzige Quelle zulässt in deinem Leben. Ja? Und dein Herz wird voll davon. Und dann kannst du auf einmal vergeben. Du kannst segnen. Du kannst beten, du kannst die unmöglichsten Dinge tun, weil Christus in dir ist und er macht sich breit in dir. Halleluja. So, willst du heute Mittag es erlauben, dass Gott die absolute Herrschaft hat in deinem Leben? Und er hat den Heiligen Geist gesandt, damit dieser Geist das in deinem Herzen hervorbringt. Bringt und schafft, wonach du dich sehnst und was du zulassen möchtest. Dafür ist der Heilige Geist da. Er kommt in uns hinein und er stimuliert unseren inneren Menschen. Deswegen, wenn du denkst, ich bin ein unsicherer Mensch, ich weiß nicht, wo links, wo rechts ist, wo vorne und hinten ist, ich habe eine Lösung für dich. Diese Unsicherheit ist in dein Herz gedrungen. Und willst du nicht den Heiligen Geist erlauben, dass er tief hineingreift in dein Herz? Dass die Wahrheit hineinkommt in das Innerste deines Wesens und dich verändert. Und ich warne dich, es wird Schmerz kosten. Aber es wird Freiheit bringen, eine unendlich große Freiheit bringen. Halleluja. Amen. Lass uns beten. Vater, wir halten hoch dein Wort und du rufst deine Braut, deine Gemeinde dazu auf, Vater, besonders in den letzten Tagen in dir zu bleiben, Jesus, zu bleiben an deinem Wort. Und du hast uns dazu berufen, Lehrer, Propheten, Apostel und Pastoren und alle möglichen Leiter, du hast uns dazu berufen, Vater, dass wir sie lehren, damit sie halten alles, was du uns befohlen hast. Und ich bitte dich, Jesus, dass du die Gnade, diese Gnade in die Herzen ausschüttest, in mein Herz, in unsere Herzen ausschüttest, Vater, dass niemand Mangel hat an der Liebe und an der Gnade Gottes. Vater, ich bitte dich für Entscheidungen, ich bitte dich für ganzheitliche Entscheidungen, für dein Königreich und für deine Liebe, Jesus. Dass wir wieder die Dinge für uns wichtig sind, die dir wichtig sind. Und dass deine Vision unsere Herzen erfüllt. Vater, und du siehst den Zweifel, du siehst Ängste, du siehst viele, viele Dinge, Vater, die uns beschäftigen. Und jeder steht da an einem ganz anderen Platz und Ort. Aber du siehst uns dort, wo wir stehen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, gebrauche uns, hol uns dort ab, wo wir stehen. Und bring uns hinein in diese Wahrheit, sodass wir echte Freiheit erleben. Beschneide unsere Herzen. Wir gehören zu dir. Beschneide unsere Herzen. Reinige unsere Herzen. Lass deine Hand hineinkommen in unser Herz und heile unser Herz. Und reiß das ganze Unkraut aus, Jesus. Ob es Ehebruch ist, Selbstsucht ist, ob es Gedanken des Hasses ist, Undankbarkeit, Zweifel. Bewahre uns vor Bösen des Herzen der Zweifel. Gott, befreie uns von Zweifeln. Lass deine Gemeinde hineinkommen in Glauben, in Vollmacht, in volle Autorität und volles Vertrauen in ihren Retter. Volles Vertrauen in die Wahrheit. Vater, reinige uns mit deinem himmlischen Strom. Halleluja. Okay, wenn du kommen möchtest zum Gebet, du bist eingeladen, wir können beten.